Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und in real life gegenüber von mir sitzt die Brenda. Hallo.
Hallo Christiane. Ich habe die Christiane schon ausgefreakt heute, weil sie hat gemeint, wir umarmen uns kurz im Auto. Und hat gesagt, nein, das geht nicht. It has to be a real hug.
Ja. Bin nicht rausgekommen.
Und jetzt umarmt ihr euch gleich?
Nein. Ja, wir haben das schon.
Das ist schon erledigt.
Ich hatte schon getunnelt.
Aber ihr könnt euch jetzt auf Tonband umarmen.
Ja, das ist zum Hören, glaube ich, nicht so spannend.
Ja, aber man kann sich das bestimmt
vorstellen. Genau, wie man hört, wir sind nicht nur zu zweit da. Wir haben auch unsere wunderbare Fanny wieder bei uns. Das ist die dritte Stimme, die da zu hören ist. Hallo Fanny.
Hallo.
Und wo sind wir? Wir sind bei der Fanny zu Hause, wo es urschön ist und wo ich mal einen Shoutout machen will. Irgendjemand muss eine Home-Story bei der Fanny machen. Es ist so schön da. Danke für die Einladung, dass wir bei dir sein dürfen.
Sehr gerne. Ich nehme auch gerne eine Home-Story. Dazu muss ich nur meine Pflanzen wieder zum Leben erwecken. Die sind gerade geplagt von Schädlingen.
Oh je. Also wer Tipps hat, auch gerne.
Ja, Tipps, ich bin eh schon sehr bewandert. Ich bin in Facebook-Gruppen und so, even posting them. Aber es ist einfach, der Klimawandel sorgt dafür, dass Schädlinge all over the place sind.
Hm. Ich habe gar keinen grünen Daumen, deswegen, ich finde es fantastisch, dass da überhaupt Pflanzen leben.
Ich hatte das auch nie, aber Corona makes it happen. Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig, vor allem wenn man den ganzen Tag hier rumsitzt, dann hat man Zeit, sich drum zu kümmern.
Sich was zu überlegen.
Aber es soll ja heute nicht um Pflanzen gehen, weil das letzte Mal aufgenommen haben wir mit dir während Corona, in der Pandemie. Da haben wir unser Special gehabt, gemeinsam statt einsam, und du warst unsere erste gemeinsam statt einsam Gästin über Zoom. Und das,
wir haben nochmal gemeinsam aufgenommen. Nochmal? Das Jahresende 2020 haben wir auch mit dir aufgenommen. Im Abschluss.
Ja, stimmt. Okay, gut, dann da auch. Aber ist auch schon zeitlich. Ja. Und das allererste Mal aufgenommen haben wir mit dir sogar 2018. Und wir haben jetzt immer mal wieder geschaut, dass wir mal nachfragen, wie es unseren ehemaligen Gästinnen und Gästen so geht. Brenda. Ich will dir nicht deinen Teil wegnehmen.
Dankeschön. Also wie haben wir es gedacht? Also eigentlich hast du das gedacht und vorgeschlagen und wir haben es gleich dankenswerterweise aufgenommen. Und zwar, dass wir mit dir ein Update machen über deinen Blick auf Gemeinschaft jetzt, 2022. 4 Jahre danach, auch arg, oder?
Mhm.
4 Jahre später, wie du es jetzt siehst, ob du noch ähnlich denkst wie damals, was sich verändert hat. Und wir sagen, es wird heute keine Alles-außer-Corona-Podcast-Folge. Und darüber mit dir sprechen und überhaupt, ja, wir haben mit dir diese Jahre, was ich dir noch sagen wollte, passt ja auch gut. Und es ist irgendwie, ich finde es ur-weird, wieder in Person aufzunehmen, muss
ja,
ich dazu
sehr
sagen.
Schräg.
Es ist sehr ungewohnt, weil wir jetzt haben so lange irgendwie über Bildschirm aufgenommen. Aber deswegen freut es uns umso mehr. Fangen wir gleich mal mit den Fragen, würde ich sagen.
Ja. Genau, weil die haben wir jetzt ein bisschen umgestellt, weil die alten Fragen, die hast du jetzt schon zu Genüge gehört, so viel anders sind es nicht, aber die erste mit Milch und Zucker Frage ist an dich, was ist oder war der beste Kaffee, den du seit dem letzten Mal oder sagen wir seit 2018 in real life getrunken hast?
Ich war im April einen Monat in Italien und ich kann nicht den einen besten ausmachen, aber jeder von den 10 Kaffees am Tag, den man dort trinkt, ist einfach a whole different story. Irgendwo bei irgendeiner Mama in so einer hässlichen kleinen Bar um 1 Euro, der beste Kaffee ever. Ist schon ein anderes Kaffee-Level. Insofern würde ich sagen, alle April-Kaffees in Italien waren die besten Kaffees seither. Aber ich muss ja auch sagen, dass wenn man italienischen Kaffee kauft und ich habe hier nur eine Bialetti, kann man das schon ganz gut imitieren. Also ich bin glücklich über jeden Kaffee seither. Und ich trinke auch sehr viel davon. Das hat sich bestimmt geändert. Ich trinke sicher viel mehr Kaffee als 2018.
Weil?
Ich glaube eher auch wegen Corona, weil man im Lockdown halt den ganzen Tag hier sitzt und man schnell auf die Idee kommt, sich einen neuen Kaffee zu machen, wenn der alte leer ist.
Ich finde ja, wir sollten von Italien schon langsam gesponsert werden. Ich sage es, glaube ich, jetzt schon in der Folge.
Visit Italy oder so.
Ja, genau. Aber ich habe letztens eine Diskussion mit einem Freund von mir geführt darüber, weil er gesagt hat, was macht den Kaffee Italien so besonders? Ist es vielleicht der Umgang mit dem Produkt und mit dem, der Liebe zum Produkt? Und ich glaube, das kann man vom Kaffee auch ausdehnen auf viel Essen.
Ja, Und ich glaube, einfach ganz profan, die Maschinen. Also die haben halt alle selbstredend eine Siebträgermaschine und das ist ja eine eigene Kunst, die richtig einzustellen. Da musst du ja jeden Tag in der Früh eigentlich den Druck neu einstellen und whatnot. Und ich glaube, das haben die schon perfektioniert und sozusagen breiter dieses Wissen gestreut als jetzt bei uns, wo du das halt in irgendwelchen netten Bars auch so kriegst, aber sonst eigentlich nicht. Dann das Produkt des Kaffees an sich ist, glaube ich, sicher anders. Plus der italienische Kaffee oder das, was man mit italienischen Kaffee ja mag, ist, dass die so stark geröstet sind. Ja? Weil das, was jetzt in Berlin alle trinken, diese Third Wave Hipster Shit, das ist ja jetzt super cool, dass die kaum geröstet sind und eigentlich noch total grün, die Bohnen. Und das schmeckt, also Zitronensaft trinke ich eh gern, aber den Kaffee nicht. Also es ist echt heavy und ich glaube, es ist einfach nur, um edgy zu sein, haben wir jetzt einen neuen Kaffeegeschmack gefunden. Aber in Italien ist es ordentlich geröstet und schmeckt nussig, weich und wohlig. Und da ist sich jeder einig, da gibt es keine Ausnahmen in irgendwelchen Hipsterläden. Insofern glaube ich, ja, es ist natürlich eine Kultur, die darauf schaut. Nur die Frage ist ja, Wien ist ja theoretisch auch eine, hat ja auch eine Kaffeekultur, ja. Und wenn ich jetzt irgendwo eine Melange bestelle im Kaffeehaus, weiß nicht, nicht so mein Style.
Mit Schlackerwurst oder ohne Schlackerwurst?
Ja, das mit, wenn er scheiße schmeckt.
Hat das in Italien, glaube ich, auch was damit zu tun, dass der Kaffee ja auch in der Kultur eine Rolle spielt? Nämlich genau das, was bei uns das Kaffeehaus als Institution macht. Ja. Bei uns geht es Zeitung lesen ins Kaffeehaus, Wahrheit. Aber in Italien triffst du dich dort und besprichst schnell etwas bei einem Espresso. Das macht ja auch was mit Kultur.
Ja, es ist halt, das übersteigt eigentlich meine Interpretation, ehrlicherweise.
Aber dein Blick darauf ist interessant.
Ja, ich glaube, man bespricht gar nicht, also man trinkt einfach so selbstverständlich, kommt ständig die Frage Kaffee. Und
oh ja.
Sie. Es ist einfach überall und eben, es muss dann auch gar nicht die Siebträgermaschine sein. Es ist wirklich die klassische Bialetti, macht einen herrlichen Kaffee, einen herrlichen Espresso eigentlich. Man braucht da gar nicht viel und ja, es ist schon mehr Gewohnheit, vielleicht wie Kaugummi kauen bei uns oder so. Es ist schneller da.
Ich fand halt ganz locker meine versuchte Überleitung.
Ach so, ja, ne.
Ich weiß, es war ein bisschen plump, aber ich habe mir gedacht, ich probiere es mal, ob es so reingeht bei dir. Also wir haben jetzt das Thema Gemeinschaft 2022 eigentlich. Was glaubst du, hat sich an deinem Blick auf die Gemeinschaft und die Gesellschaft verändert seit 2018? Jetzt mal außerhalb von Corona-Schwachsinnigkeiten.
Außerhalb von Corona-Schwachsinnigkeiten finde ich schwierig, aber weil Corona einfach einen sehr klares Bild gezeichnet hat darüber, was so im Innersten unserer Zivilisationsseele noch nicht so ganz funktioniert. Insofern tue ich mir schwer, Corona wegzulassen. Man kann auch einen Quantensprung zum nächsten großen prägenden Thema unserer Generation machen, auch zum Ukraine-Krieg. Oder in der Folge davon habe ich am Sonntag drüber nachgedacht, weil im Zentrum die Neutralitätsdebatte stattgefunden hat, obwohl der Kanzler sie abdrehen wollte. Was bedeutet uns eigentlich Neutralität oder was bedeutet es generell und woher kommt dieser Reflex, sie beibehalten zu wollen, wenn sie ja eigentlich der Solidarität im größeren Ausmaß im Weg steht? Ist nicht die Neutralität viel eher ein Feigenblatt des ersten Opfers? Also weil wir eh schon erstes Opfer sind, kann man auch trefflich drüber streiten, müssen wir uns auch so die Finger schmutzig machen oder können wir uns darauf verlassen, dass eh die anderen uns aus dem Dreck ziehen? Was bedeutet das eigentlich über unser Verständnis von Kooperation in der Weltgesellschaft? Und ist das noch gerechtfertigt, zumal wir jetzt die Präzedenz haben von zwei Ländern, die sich auch neutral geschimpft haben, die relativ schnell begriffen haben, dass das halt so nicht funktioniert. Aus Eigenschutz und aus Solidarität oder Gemeinschaftssinn. Also ich tue mir ja mit dem Begriff Solidarität leichter als mit dem Begriff Gemeinschaft, aber ich glaube, es meint eh das Gleiche. Ja, das sind so Gedanken, aber ich glaube, wir können auch eine Tour d'Horizon durch alle Buzzwords überhaupt machen, weil es passt überall hinein und jetzt Corona wegzulassen bei dem Gemeinschaftsgedanken ist für mich ein bisschen schwierig, weil mich das schon sehr geprägt hat.
Ich wollte dich weglassen, ich habe gehört, was es außerhalb dessen gerade so einwirkt, weil ich glaube, das muss man schon mal ein bisschen auch wieder sich vor Augen führen, dass wir es alles durch diese Corona-Brille sehen und dass es schon noch eine Geschichte drumherum gibt.
Absolut, aber ich glaube, Corona hat halt einfach, war halt ein Katalysator dafür, alles ins Licht zu bringen, was es so zu dem Thema irgendwie gibt. Und dann kann man auch jetzt unabhängig sozusagen von dem philosophischen oder eben zivilisatorischen Thema der Solidarität, kann man dann schon über Gemeinschaft in Bezug auf Corona auch reden, weil was macht das eigentlich mit uns oder mit mir, so lange alleine zu sein? Und jetzt ist man ja auch gar nicht alleine. Das hat mich auch beschäftigt. Bei mir geht in den letzten 3 Wochen irgendwie, ich fühle mich wie so ein Golden Retriever mit wedelndem Schwanz, der gleich einen Herzinfarkt bekommt, weil ich so glücklich darüber bin, dass plötzlich wieder Feste passieren oder dass du auf der Straße gehst und Leute triffst oder so. Und es fühlt sich so anders an. Es fühlt sich so an, endlich wieder sozusagen Gemeinschaft zu erleben, obwohl man ja, who are we kidding, natürlich in der Corona-Zeit auch nicht alleine zu Hause gesessen ist. Aber es war so gedämpft, es war so eingeschränkt. Du hast einfach die Leute gesehen, die du absichtlich getroffen hast, aber darüber hinaus nichts. Ja? Und was definiert das eigentlich, sich in einer Gemeinschaft eingebunden zu sehen? Offensichtlich ist es nicht nur, ich treffe jemanden oder jemand kommt zu mir, sondern offensichtlich ist es auch vielleicht ein bisschen die Serendipity, Unerwartetes zu treffen. Ich weiß es nicht, ich habe da keine Antwort drauf, aber das finde ich eigentlich ganz spannend eben. Weil ich fühle mich jetzt endlich wieder in Gemeinschaft, obwohl ja eben auch während den 97 Lockdowns man ja nicht alleine war.
Du bist ja nicht so eine Konzertgeherin.
Nein.
Aber ich war jetzt am letzten vergangenen Wochenende auf 2 Konzerten hintereinander, das war beides sehr toll. Und letztes Jahr auch auf einem Konzert. Und ich finde, man merkt, genau das spürt man auf Konzerten. Da sind so dankbar dafür, dass etwas passiert und da ist auch eigentlich komplett wurscht, was da passiert. Und ob wie lange das dauert, da kommen halt Leute schon 3 Stunden vorher und bleiben noch 4 Stunden nachher. Aber es ist dieses nach Unterhaltung und irgendwie gemeinsam und man merkt, dass die Konzerte viel lauter sind, dass viel mehr Leute irgendwie so wurscht, heute wird Party gemacht, scheißegal. Und das, ich finde, das tut man sich dann dort, und dann merke ich es an mir, dass ich mir total schwer tue. Weil auf der einen Seite will man es komplett genießen und auf der anderen Seite denkt man sich, 2.500 Menschen ist dann schon viel. Und ich meine, who are we kidding? Corona ist ja noch immer da, es ist ja nicht weg. Und das ist immer so ein, im Kopf bei mir so ein Abwägen, so. Ist es jetzt okay? Wem bringt man in Gefahr? Ist es nicht okay? Und zum Beispiel deswegen verstehe ich tatsächlich nicht, warum man nicht sagt, zumindest auf so großen Veranstaltungen, dass ein Antikindast vorher ist. Ich würde mich persönlich wohler fühlen, muss ich ehrlich sagen.
Du rennst bei mir offene Türen ein. Ich wurde schon Totalitarian genannt, weil ich finde, dass so einfache Kniffe wie eine Maske tragen oder Gratistests zu vollziehen, jedem zumutbar sind, auch dem eigenen Wohl zuträgt und vor allem der Gemeinschaft zuträglich ist. Heute in der Früh wurde ja verlautbart, dass die Maskenpflicht fällt. Ich verstehe es nicht, weil das ist doch das geringste Opfer, unter Anführungsstrichen, das ich bringen kann, mir in größeren Orten eine Maske aufzusetzen. Ob das jetzt wirklich hilft oder nicht, ist doch wurscht, aber ich bin ja nicht, ich werde nicht in 10 Jahren noch drüber heulen, dass ich am 27. Juni 2022 in der U-Bahn eine Maske auf hatte. Ich glaube, es wird traumafrei bei den meisten Leuten an ihnen vorübergehen und das ist doch im Endeffekt das Maß, oder?
Komplett.
Wie viel muss ich investieren, um ein Greater Good zu finanzieren, unter Anführungsstrichen?
Ich meine, ich weiß ja derzeit nicht, ich habe es echt verpasst, wo jetzt gerade Massenpflicht ist, wo nicht. Ich kapiere Einkaufszentren noch immer nicht, wie das so ist, aber egal.
Nur alles, was lebensnotwendige Versorger sind.
Und Einkaufszentrum?
Nein.
Ich habe glaubt schon...
Einkaufszentrum, in dem Moment, wo du den DM oder den Billa betrittst, ja.
Okay.
Aber in der Freifläche nicht, weil beim H&M brauchst du es nicht, weil das ist ja nicht der tägliche Bedarf.
Ich bin der Meinung, ich finde es einfach mir, wenn man reingeht, eine Maske aufzusetzen, die da zu lassen. Und ich finde es dann total interessant, wenn du andere Leute auch mit Maske triffst, weil es ist so ein dezentes...
Ja.
We are friends.
Ja. Es ist ja meistens auch dann ein Hinweis darauf, dass diese Leute wahrscheinlich auch geimpft sind, was mich dann noch fröhlicher stimmt ihnen gegenüber.
Ich sehe das wie du. Ich glaube, ich verstehe das nicht, dass wir so viel Geld für Bullshit ausgeben, ob wir dann das Geld für den Test auch noch ausgeben, eigentlich wurscht. Und ich verlange nicht mal einen PCR-Test für jede Veranstaltung, aber ich denke mal, zumindest ein Home-Antigen-Test ist das Mindeste. Und ja, es findet nicht 100%, aber es findet vielleicht die 5 Leute, die dann halt 10 andere anstecken. Ja. Und das fände ich für alle irgendwie entspannter. Und ich versuche es aus dem Blickwinkel zu sehen, zu sagen, okay, wenn jeder ein bisschen was gibt, dann haben wir alle gemeinsam ein entspannteres Leben miteinander.
Ganz genau. Und man reißt sich ja keinen Haxen aus. Also das ist es ja immer, es ist einfach das gelindeste Mittel. Es ist das gelindeste Mittel in finanzieller, in sozialer, in jeder Hinsicht. Ich verstehe nicht, warum das überhaupt eine Diskussion nach sich zieht, aber das ist, macht natürlich wieder die größere Frage auf, in was für einer wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft der Selbstverständlichkeit leben wir eigentlich, dass man immer nur erwartet, dass man bekommt oder erhält, aber dass man nie fragt, so quasi ask not what you can, what your country can do for you, ask what your country... No, ja. You know what I mean.
Ja, eh, komplett.
Und das ist ja wiederum eine Reflexion auf unser Gemeinschaftsgefühl. Also wir sind so, uns geht so gut und ich bin da so demütig dafür, dass wir zufällig auf die Butterseite des Lebens in dieses... auf diese Insel der Seligen gefallen sind. Und dann ist halt, wenn das Haus einmal brennt, dann zieht halt jeder die Handschuhe an und packt an. Und das verstehe ich nicht, warum man darüber überhaupt diskutieren muss. Und warum Freiheitseinschränkungen überhaupt jemals jemand in den Mund genommen hat, wenn es doch logisch ist, dass sich jetzt jeder mal kurz zurücknimmt, um on the long run ja einen besseren Effekt zu erzielen. Es tut einem ja keiner, es wird immer so getan, als hätte die Regierung sich das alles ausgedacht und ich bin bei Gott kein Fan der Regierung, um uns irgendwie übel mitzuspielen oder uns eins reinzuwürgen. Faktum ist aber, dass die einfach demokratisch legitimiert dafür sind, das Krisenmanagement zu machen. Und wenn das Haus gerade brennt, dann hört man auf den Feuerwehrkommandanten, kann nachher es immer noch besser gewusst haben. Aber zunächst einmal, solange es akut ist, bekenne ich mich als Demokratin dazu, den Kommandeuren Folge zu leisten.
Mein Problem mit der Regierung und mit dem Management der Pandemie, und ich glaube, das wirkt sich jetzt aus, dass die Kommunikation immer so war, man muss zu Hause bleiben, es ist gefährlich, es ist nie appelliert worden auf dieses... Okay, vielleicht steckst du jemanden an, der jemand anderen ansteckt, der stirbt dran.
Genau.
Der Gedanke ist eigentlich nie so richtig, der Appell an die Solidarität, den hat es eigentlich nicht so richtig gegeben. Es war immer so, es werden die Leute sterben und es war immer sehr, sehr direkt von oben herab eine Anweisung. Und ich weiß nicht, ob das nicht andere Länder vielleicht besser hinbekommen haben. Dass die Leute verstanden haben, okay, auch wenn mich die Maske jetzt vielleicht nervt, aber es hat einen größeren Sinn.
Ja, ich meine, wie hieß die Kampagne? Schützt dich selbst, schützt die anderen, nein.
War das vor oder nach dem Babyelefanten?
Die erste, ja, das erste.
Irgendwie schütze mich, schütze dich.
Ja, so
irgendwie sowas.
Ich finde, sie haben darauf schon betont, dass mit dem Angstmachen, ich verstehe das Argument, dass sich viele daran stoßen, auf der anderen Seite, aber vielleicht habe ich auch einfach nur ein sehr schlechtes Bild von unserem Land. Ich glaube, dass es in Österreich die Leute nicht anders verstehen, weil sie offensichtlich nicht in der Lage sind, freiwillig Solidarität zu leisten, sondern nur verstehen, entweder, also mach das oder du sterben oder mach das und du zahlen. So, das sind die zwei Motivatoren für Österreich, wenn man jetzt sehr pessimistisch ist, aber ehrlicherweise muss man das auch sein. Ich meine, es ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, jetzt in weiterer Folge bei den Impfungen, die ja auch sehr deckungsgleich sind in der Gegnerinnenschaft, wie die Masken, dass im deutschsprachigen Raum einfach signifikant niedrigere Impfbereitschaft besteht. Und das muss ja einen Kern in unserer Seele haben, ne? Also es gibt Impfhistoriker, ich wusste das vorher auch nicht, aber Impfen war halt Judenmedizin unter den Nazis. Und jetzt ist es so, dass sich besonders wenig die Deutschen und Österreicherinnen impfen lassen. Und besonders augenscheinlich, um wieder zu Italien zurückzukommen, in Italien sehr hohe Impfquote. Ganz Italien? Nein, nicht ganz Italien. Südtirol, scheiß Impfquote. Ich überlasse dann die Schlüsse irgendwie anderen, aber es muss wohl zumindest eine Korrelation bestehen, die ist ja augenscheinlich. Kausalität ist wissenschaftlich ja nie nachzuweisen.
Ich habe das bis jetzt nicht gehört, aber es ist so wie,
makes sense. Ja. Ich habe in einem Podcast gerade einen Kinderarzt eigentlich gesprochen über Impfungen. Und er hat gesagt, das Problem an der ganzen Impfdebatte war ein bisschen, dass von Anfang gesagt worden ist, wenn du geimpft bist, dann ist alles wieder vorher und alles wurscht und alles super. Und er hat gesagt, nicht einmal mir ist eigentlich in dem Moment aufgefallen, dass eine Impfung nie von einer Infektion schützen kann, weil es macht ja keinen künstlichen Schutz um dich herum, dass du es nicht einatmest. Es kann nur verhindern, dass es stark wird oder dass es ausbricht, mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist schon das Problem mit der Impfung, dass viel zu lange diskutiert worden, hilft das jetzt wirklich? Was für Impfreaktionen hat man? Und jetzt bin ich jemand, der die ersten zwei Impfungen bei Astra bekommen hat. Und ja, ich hatte wirklich Impfreaktionen. Ich habe also 2 Tage Schüttelfrost gehabt und war mal out of order. Ich sage aber trotzdem, es war jede Sekunde wert. Und mir ist doch scheißegal, ob ich 2 Tage im Bett liege mit Schüttelfrost, unangenehm, ja. Aber man weiß ja, wozu man das tut.
Ganz genau. Und es ist schon einmal sozusagen der individuelle Nutzen, der, ja, mein Gott, du hast ja 2 Tage Impfreaktion und wie schlimm auch immer das ist, du weißt, das ist eine Impfreaktion und sie wird
vorbeigehen
und sie schützt mich davor, Schlimmeres zu erfahren. Und die Impfung per se ist ja einfach der ultimative Akt der Solidarität. Mhm. Also man macht es für sich, aber man macht es ja auch für andere. Und du hast deinen Beitrag geleistet. Das ist ja auch verhaltenspsychologisch so, dass theoretisch, und deswegen war diese Teststrategie, finde ich, behavioristisch auch so sinnvoll. In einer Krise fühlen sich Menschen machtlos, besonders in solcher, die wir halt alle nicht irgendwie vorhergesehen haben. Und in dem Moment, wo du den Menschen etwas an die Hand gibst, wo sie beitragen können, und das ist Testen und das ist eine Impfung, also ich kann aktiv etwas tun, fühle ich mich mehr empowered und bin aber auch sozusagen dem gemeinschaftlichen Ziel mehr verbunden, weil ich ja das Gefühl habe, ich kann etwas beitragen. Und das ist ja eigentlich der Charme auch an diesen Geschichten, dass du ja die Disziplin förderst mit ich kann was beitragen. Für mich war es nie, ich hatte bis heute nicht Corona, ich bin Ninja.
Wir drei
hatten es, hatte yes! It's a Ninja Round. Es ist einfach ein Akt der Solidarität. Wie kann ich das überhaupt in Frage stellen und wie nehmen sich die Leute auch alle heraus, es immer besser zu wissen? Soll mir einer sagen, was in der Leberkasse mit drin ist, die er gestern zum Mittag gegessen hat, aber alle wissen, wie der Impfstoff heißt. Und weiß jemand, von welcher Firma der Grippeimpfstoff ist oder der, weiß ich nicht, Zeckenimpfstoff ist? Nein, und die Nebenwirkungen. Also es ist so eine Hybris, sich einfach einmal dagegen zu sein, weil wir können es uns eh leisten, die ich wirklich verblüffend finde und die mich irgendwie natürlich auch traurig gemacht hat. Ich habe kurz nach meinem Corona-Hit, so Ende März würde ich sagen, 2020, mir ein E-Mail geschrieben und für in 6 Monaten datiert, um es mir zurückzuschicken, mit halt meinem Blick auf Corona, weil ich dachte, ich glaube, sowas erleben wir nicht wieder und es ist eigentlich ganz spannend. Ja, naja, aber jetzt wissen wir ja zumindest, wie es läuft. Und ich habe das dann nach 6 Monaten bekommen und habe einfach nur milde lächeln können über mich selber und mich auch ein bisschen geniert, weil ich halt dann nur Dinge hineingeschrieben habe. Jetzt ist die Stunde der Solidarität gekommen, jetzt versteht jeder Mensch, dass wir nur gemeinsam und Kooperation statt Konkurrenz und dass wir das jetzt jeder mitzieht und es ist sozusagen der Feind einmal nicht die Ausländer oder irgendein anderes schieres Ding, sondern einfach ein Virus, wo es ja klar sein muss, dass es nur Mensch gegen Virus ist und dass es da keine 2 Meinungen gibt oder dass da niemand gespalten sein kann. Ja.
Aber das war ja eh genau das. Also ich hab da vorher gerade drüber nachgedacht, die ersten Wochen, wo alle zu Hause waren, waren alle so, ja, und wir alle schaffen das gemeinsam und wir alle bleiben jetzt zu Hause und wir alle und wir alle. Und jetzt im Nachhinein denkst du, okay, das war jetzt, also was war denn das? Das war so das letzte bisschen Solidarität, ich sagen wir mal, Österreich in sich hat, okay, ja, das machen wir jetzt für 2 Wochen und dann reicht's aber auch. Und das war dann auch wirklich so, dann reicht's aber auch. Weil momentan, oder seit eh schon länger, ist es einfach nur so, es gibt ja eigentlich diese 2 Gemeinschaften, eben so wie du vorher gesagt hast, die Maske tragen, wo man dann weiß, okay, du bist doch sicher geimpft, und die halt nichts davon machen. Und ja, das ist halt auch...
Ich frage mich halt, ich meine... Und das ist das, was ich in Wahrheit der FPÖ und dem MFG vor allem nicht verzeihen kann. Ja, es machen Parteien etwas für die eigenen Stimmen und für die Politik. Okay. Fair enough, man hat es bei der FPÖ, weiß man es immer, Ausländer plus 3%, danke. Ja. Nur dieses Aufhetzen jetzt gegeneinander und das Impfen und nicht Maske tragen und nicht testen gehen und überhaupt und hin und her. Wie überkommen wir das als Gesellschaft irgendwann mal wieder? Weil das ist halt wirklich tatsächlich jeder gegen jeden. Und ich merke das bei mir total, wenn jetzt, wo noch Maskenpflicht ist und ich sehe jemand mit der Maske unter der Nase, ich könnte ausflippen. Und mich ärgert das so viel, wenn man denkt, hey, aber wir müssen das doch schon wissen. Aber irgendwann müssen wir über diese Grenzen wegkommen. Weil Ich kann nicht jemanden reinhauen, der die Maske nicht richtig tragen kann.
Ich befürchte einfach nur, wenn sie auf die Nase fallen. Ich meine, meine Mama sagt schon immer, jetzt hör endlich auf, dir wirst dir mal eine einfallen. In Skiliften und in Zügen bin ich gefürchtet, weil ich sag's jedem und ich habe mich auch schon richtig gestritten. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, wenn man auf die Nase fällt. Ich meine, die andere Theorie ist ja auch, dass haben die südlichen Länder so hohe Impfquoten, weil sie halt besonders stark getroffen wurden, und jetzt wieder um Italien heranzuziehen, Bergamo, das sind einfach Szenen, die bei uns ja nie stattgefunden haben. Und jetzt ist Bergamo noch dazu, das ist ja kein süditalienisches Kaff, sondern das ist eine extrem reiche norditalienische Stadt. Das sozusagen direkt erlebt oder gesehen habend, macht natürlich vielleicht auch was mit dem eigenen Impetus, was dagegen zu tun. Oder nicht, ja, aber jetzt ist das auch nicht ganz linear zu sehen, weil es gibt auch andere Länder, die nicht schlimm getroffen waren, die hohe Impfquoten haben, aber es ist natürlich eine Idee, dass die Leute leider immer auf die Nase fallen müssen, bevor sie was ändern. Weiß man ja von sich selber auch, ganz ehrlich. Wie viel geben wir genug Augenmerk auf unsere eigene Pensionsvorsorge? Ich glaube nicht, weil es ist so weit weg und wir spüren es ja eh jetzt nicht. Aber in Wahrheit wissen wir alle, dass es total notwendig wäre, aber macht halt keiner. Oder keiner. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe noch nicht viele Gedanken daran verschwendet.
Ja, das ist nur so ein Gedanke, der wird so, das kann man mal wegignorieren.
Ja.
Das wird schon irgendwann.
Die Fanny und ich, wir leisten uns gemeinsam Essen, weil das ist auch schon länger her, aber haben ja auch über ein ähnliches Thema gesprochen, nämlich das Gesundheitssystem. Da merkst du halt auch, wenn du dann plötzlich dich nicht mehr verlassen kannst, so auf die öffentliche Medizin, sondern wenn du siehst, okay, wenn ich halt ein bisschen was zahle, dann kriege ich auch eine bessere Behandlung oder eine schnellere oder was auch immer. Und ich kriege da ja eigentlich immer eine Aggression, weil ich mir denke, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass das, und da komme ich jetzt zurück zum Anfang von deinem Thema, nämlich das Thema Neutralität. Es gibt so ein paar Sachen, das ist so, das macht uns als Österreicher aus. Ja? Das ist, wir sind neutral, die Pensionen sind sicher, wir haben ein gutes Gesundheitssystem und ein gutes Sozialsystem. Und vielleicht ist die Besinnung auf die Neutralität hat damit zu tun, dass die anderen Säuler ein bisschen wackeln derzeit oder nicht mehr so wie ein Felsen der Brandung dastehen, sondern dass sie einfach ein bisschen angekratzt sind. Vielleicht ist es das Letzte, an das wir uns halten wollen, als das macht aber uns aus.
Ja, und es ist halt eine Wohlstandsverwahrlosung und eben ein Selbstbedienungsladen. Es ist einfach ein Feigenblatt. Ich komme nicht umhin. Die Leute wollen sich halt immer raushalten und es geht mir nichts an und bitte sollen die anderen gehen und bei mir fließt es aber und ich, ohne was zu selbst beizutragen, bekomme ich selbstverständlich immer. Und ja, das Gesundheitssystem sowieso, es kommt ja dann auch immer das Argument, weil ich finde ja auch himmelschreiend unfassbar bei, jetzt wenn wir bei Impfgegnern bleiben, unabhängig von allen anderen Dimensionen, ist ja die erste Dimension diese Zumutung gegenüber dem Gesundheitspersonal, das ohnehin, also schon vor einer Pandemie, nicht ideal unter idealen Bedingungen gearbeitet hat und jetzt über Jahre hinweg wirklich am letzten Loch gepfiffen hat. Ich kriege das familiär ein bisschen mit, weil meine Stiefmutter ist Pflegeleitung in einem großen Wiener Krankenhaus für alle internen Stationen und hat regelmäßig sozusagen voll Corona-Besetzung, ist das zweite Krankenhaus, das Corona-Stationen aufmacht. Die können einfach nicht mehr und meine Stiefmutter ist die coolste, toughste Person auf der Welt, aber die habe ich im Herbst auch einfach verzweifelt gesehen, nämlich natürlich wegen der Arbeitsauslastung, aber auch wegen dem Wissen, wir müssten das jetzt gerade nicht haben, aber weil Leute sich herausnehmen, sich nicht impfen zu lassen, haben wir diesen Zustand. Und zusätzlich, ich meine, das sind jetzt alles keine neuen Erkenntnisse, zusätzlich sterben einfach Leute an anderen Dingen, weil ihre Behandlung nicht ausgeführt werden kann. Und diese Hybris zu besitzen, dass mir das wurscht ist und du sagst, meine freie Entscheidung, ob ich mich impfen lasse oder nicht, ne? Es ist nicht deine freie Entscheidung. Ja, wenn du bitte zieh als Einsiedler in den Wald, bau dir ein Baumhaus, dann mach, was du willst, das ist mir wurscht. Aber solange du Zugriff auf Gemeinwohlinstitutionen haben willst, gibt's ein paar kleine Regeln, die dich wenig kosten und dir selber aber auch viel bringen, die du einhalten musst. Und das verstehe ich nicht, wie das nicht sichtbar sein kann, was ich diesen Menschen zumute, die dazu da sind, mir zu helfen. Also ich stelle ja sozusagen meinem Retter ein Haxel.
Meine Impfärztin von der dritten Impfung, da habe ich ja ein bisschen plaudert, und ich gesagt, na, weil sie ist aus der Pension zurückgekommen, um zu impfen. Dass sie halt, dass die Leute, die halt aktiv im Spital sind oder im System sind, dass die nicht auch noch das machen müssen. Und sie hat gesagt, sie ist erst vor ein paar Monaten in Pension gegangen und sie hat gesagt, das Schlimme ist schon, die Leute wollen sich nicht impfen lassen, aber dann sollen wir sie pflegen, wenn sie krank werden.
Genau.
Und auf uns nimmt überhaupt keine Rücksicht. Und das das, was du sagst. Und wir rennen uns selber gegen offene Türen ein, weil wir sind alle dreimal geimpft und waren auch, glaube ich, alle drei sehr froh, wie wir impfen gehen durften. Und das ist, und ich kann es nicht verstehen. Und da, was mich dann besonders nervt, ist, wenn man im Parlament so die FPÖler reden hört und die dann lauter Blödsinn erzählen, also richtig, nämlich richtig Blödsinn. Und man denkt, warum geht das eigentlich im österreichischen Parlament, dass das okay ist, einfach irgendwas zu erzählen, was man sich gerade so ausgedacht hat, dass das dann irgendwie öffentlich ist. Damit habe ich auch ein Problem, nervt mich.
Meinungsfreiheit.
Ist das eine Meinung?
Nein, finde ich nicht, aber das ist das Argument, das kommt.
Aber das nervt mich. Weil
es ist einfach falsche Fakten, aber es ist...
Das wird man ja noch sagen dürfen.
Ja, ich meine, das ist jetzt schon sehr, sehr philosophisch, aber natürlich ist es Meinungsfreiheit at the end of the day, weil eine Gesellschaft so gestrickt sein muss, dass sie das aushält, aber idealerweise halt auch so demokratisch gebildet ist, das auch anzuprangern. Ja? Also natürlich kann das jeder sagen, aber ich wünsche mir halt immer, dass dann der Gegenwind laut ist, was er ja auch ist, ja, das... Will ich ja gar nicht bestreiten, aber leider nicht groß genug. Oder es hindert manche Leute nicht daran, dem zu verfallen. Aber eben, das ist eben die Frage, demokratische Bildung. Ja, das ist, kommen auch immer alle mit dem schwedischen Weg, ja, der ja, also da kann man auch über Gemeinschaft reden. Und da ist ja, jetzt sagen die Befürworterinnen, sagen, naja, die haben auch nicht irgendwie mehr Casualties oder denen, die haben halt nie einen Lockdown gehabt und haben so viel Freiheit genossen und das ist doch gut, dass sie das so gemacht haben. Die anderen sagen, naja gut, die haben sich einfach gesellschaftlich darauf verständigt, dass alte Leute sterben. In einem großen Konsens, nämlich in einem sogar Allparteien-Konsens. Aber der springende Punkt ist auch, du hättest das in Österreich meiner Meinung nach so nie machen können, weil einfach unsere Gesellschaft nicht demokratisch gebildet genug ist, um zu verstehen, ich kann auch freiwillig mich zurückhalten. Ja. Und das funktioniert in den nordischen Ländern schon besser als bei uns, weil die einfach einen anderen Zugang dazu haben. Das sind sozialdemokratisch geprägte, aber ich glaube eher progressiv im besten Sinne Länder, die sehr pragmatisch und zukunftsgerichtet sind und wo jede Bürgerin versteht, dass sie Teil des Ganzen ist. Im Gegensatz zu uns, wo eben diese Versicherungsglaube oder dieser ich muss nichts machen, es kommt eh alles daher. Ne? Und das ist natürlich schwieriger.
Man darf auch nicht vergessen, in Skandinavien, die Leute zahlen freiwillig einfach sehr viele Steuern, weil sie sagen, okay, ich will, dass die Gesellschaft irgendwie versorgt ist und dass das irgendwie, dass jeder einen gleichen Zugang hat und dass es gewisse Dinge gibt, die es halt geben soll für mich und so. Das ist ein Grundkonsens, den wir so nicht haben, weil im Grunde will ja bei uns auch keiner irgendwas zahlen. Weil genau, Steuern böse und zu viel Steuern noch viel böser. Aber bitte, der Kindergarten soll schon 24 Stunden offen haben, 365 Tage und zahlen mich aber nichts dafür.
Genau.
Hat gesagt.
Genau, und wir können uns das ja sogar leisten, aber es wäre halt schön, wenn ein bisschen Demut oder Erkenntnis dieses Privilegs eintritt. Also ich glaube, das ist es ja einfach. Dankbarkeit, jetzt nicht Staatshörigkeit oder Dankbarkeit den Regierenden an sich gegenüber, sondern einfach Dankbarkeit unserer Zivilisation gegenüber, unserer zivilisatorischen Errungenschaften gegenüber. Und das würde ja schon garantieren, dass ich mir mehr Gedanken darüber mache, was halt mein Beitrag ist.
Aber ich glaube, dass in Österreich, das heißt auch, was auch sehr viel damit zu tun hat, ist eine gewisse Neidgeschichte. Und da kommen wir auch wieder zum Ukraine-Krieg dazu zurück. Weil im Grunde ist es ja, also es ist ja, man kann ja zuschauen, wie das passiert. Ja, also ich fahre schon immer große Autos.
So geil sind die neuen Handys.
Mhm. Ja, und warum, ich darf ja auch nicht gratis parken. Warum sollen die gratis parken dürfen? Und warum sollen die gratis mit dem Zug fahren? Das darf ich auch nicht. Und im Grunde sind es Debatten, die ja immer irgendwie geführt werden. Und das ist halt dieser Neid, den ich nicht verstehen kann. Und ich kann nicht verstehen, dass man sagt, der darf gratis parken und ich nicht. Auch wenn der zahlt dafür, werde ich nicht gratis parken dürfen. Also es wird keinen Unterschied für mich machen. Und das nervt mich total, weil es ist einfach so leicht. Es ist so leicht, mit dieser Emotion zu spielen. Und ich würde wirklich, es würde mich wirklich interessieren, mal bei so FPÖ und FG-Politikerinnen und Politiker, ob die manchmal sich zu Hause überlegen, was sie da, ob das eigentlich so nett ist, was sie da machen. Nämlich so dieses...
Das ist sehr süß von dir.
Ich glaube halt daran, dass auch diese Leute sich irgendwann mal überlegen, okay, ich meine, im Grunde sind das auch Menschen, die etwas für die Gesellschaft wollen, was sie glauben, was besser ist. Das mag jetzt nicht mein Bild der Menschheit sein, okay, aber ist so. Also ist mein großer Gedanke. Sie haben halt einen anderen Weg, dorthin zu kommen, wie wir drei zum Beispiel. Nur, wenn ich mit dieser Überzeugung in die Politik gegangen bin, ich will was verändern, was besser machen, werde ich mir an irgendeiner Stelle auch mal überlegen, ist es eigentlich so gut, was ich dieser Gesellschaft gerade antue?
Ich weiß nicht, ich glaube, man muss bei denen wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen ein paar, die einfach wirklich komplett bar jedes Verantwortungsgefühl sein oder jedes sozusagen Big Dream, wie sie die Welt verändern wollen, sondern die wollen halt einfach ja sein, schöpfen genug Lust daraus, eben die FPÖ zu sein, und gibt sicher auch welche, die sozusagen innerhalb ihres Denkens schlüssig sind, dass das die Welt besser macht, weil für sie offensichtlich der Beitrag ist, mein Beitrag ist es, zufällig Geburtslotterie gewonnen zu haben und in Österreich geboren zu sein, und alle anderen haben das nicht geleistet. Mhm. Nur müssen wir nicht weiterreden, geht das, dass das ein Blödsinn ist.
Aber jetzt haben wir schon so schön ein paar Themen abgearbeitet. Und jetzt kommt eine neue Frage, die du noch nicht bekommen hast, nämlich. Und zwar, was kann man von dir lernen? Ich fange mit der Frage immer an. Und zwar, ich habe gerade von dir gelernt, dass es total schlau ist, sich ein E-Mail zu schicken für in der Zukunft.
Ich musste dich bei Michael Scherzer, meinem großartigen Religionslehrer, und ja, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber wir haben dort auch nicht viel Kirchliches gemacht, gelernt. Der hat uns, ich hatte den von der 1. bis zur 8. Klasse, und der hat uns am Ende der 4. Klasse im Juni Zetteln ausgeteilt, und wir sollen uns einen Brief schreiben, den er uns dann bei der Matura zurückgibt. Ich weiß gar nicht mehr, was in meinem drinnen gestanden ist, aber es war super. Ich habe auch 5 Euro reingetan.
Wir haben das lustigerweise auch gemacht. Ich glaube, es war auch in Religion, und unsere Professorin hat uns dann den Brief irgendwann zugeschickt. Und ich habe mir, während ich den Brief geschrieben habe, habe ich mir gedacht, wie soll ich jemals vergessen, was ich da reingeschrieben habe? Und irgendwann ist es aber dann daheim ankommen, nach Jahren, dieser Brief, und man sagt, ah ja, und ich habe keine Ahnung mehr gehabt, was drin steht. Lustigerweise habe ich damals reingeschrieben, vielleicht gehst du ja irgendwann nach Amerika.
Wirklich?
Ja, damals habe ich, also damals war gerade so ein Punkt, wo ich wieder mal abgeschlossen habe mit dem Thema Amerika. Und ich war so, ah na, wird eh nie was. Aber jetzt im Nachhinein ist es irgendwie schon sehr lustig. Aber cool. Ich finde das irrsinnig cool, wenn man so sich selbst einen Brief für die Zukunft schreibt. Ja. Deswegen habe ich auch dieses Buch, kennst du das? Dieses Q&A über mehrere Jahre. Da ist oben immer eine Frage und dann über, ich glaube, 4 Jahre sind es insgesamt, beantwortest du immer dieselbe Frage wieder. Das ist auch sehr zu empfehlen. Cool. Das ist ziemlich cool. Ja.
Das besorge ich mir vielleicht.
Heißt nicht online?
Ja, es gibt zwei. Es gibt dieses Online und es gibt dieses Q&A.
Ich habe es mal von der Christiane ein Geschenk bekommen und ich bin gescheitert daran, dass da jeden Tag ein Song steht, und habe mich so gefordert, ein perfektes Lied reinzuschreiben, dass ich irgendwann aufgehört habe.
Ja, man muss auch sehr konsequent sein. Also bei mir ist dann irgendwie, ich glaube, ich habe 2018 oder so angefangen, und jetzt bin ich immer noch nicht fertig mit dem Buch. Also es fehlen dann zwischendurch so ein paar Monate und Jahre, und ich mache es dann halt trotzdem irgendwie immer weiter. Aber es ist schon sehr cool. Aber cool. Sorry, deine Frage.
Ja, das ist sehr schwierig. Ich glaube schon, dass ich zumindest eine sehr große Verfechterin des Check Your Privilege bin. Das hilft mir selber sehr, und das möchte ich eigentlich vielleicht auch eine Message, die ich an die Welt spreaden möchte. Also lernst das von mir, Check Your Privilege, weil ich glaube, das löst viel Neid, das löst viel Unzufriedenheit, das löst viel Böses in der Welt. Und ich glaube, das löst auch diese Fragen, die wir alle gerade besprochen haben. Check Your Privilege.
Also ich glaube, ich kenne auch keinen positivere Menschen als dich.
Das ist sehr süß, aber jetzt bin ich ja gerade negativ.
Nein, du bist trotzdem positiv, weil trotzdem, das finde ich schon, findest du es nicht?
Ja doch.
Also, ich meine, wir kennen schon lang, und ich habe zufällig, das war sehr lustig, gestern habe ich deine Adresse aus unserem Chatverlauf irgendwie rausgesucht und bin über so manche Sachen drüber gestolpert, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, und habe es gelesen und gedacht, ah ja, stimmt, da hatten wir damals eine Diskussion über, wer wie viele Stunden wo herumgestanden ist und so. Aber trotzdem immer auch in so Sachen, wo es schwierig ist oder wo es auch eine Pandemie ist oder wo das rundherum nicht so passt, findest du trotzdem immer noch das positive Ende der Geschichte?
Es ist halt, glaube ich, auch ein Überlebenstrieb. Also Überlebenstrieb ist ja eh nicht wörtlich gemeint, weil wir eben so ein Glück haben auf dieser Insel der Seligen. es ist wirklich so. Aber ja, es ist, it keeps you going und es bringt ja auch nichts irgendwie, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, alles geht zu Ende, dann kann ich mich gleich von der Reichsbrücke stürzen. Und eben, check your privilege. Mhm. Es geht uns so gut, es geht uns trotzdem allem so gut und wir leben in der besten aller Welten und dann ist es ja auch im Sinne des, wir wollen die Welt besser machen, ist es ja auch irgendwie unser Auftrag, das Silver Lining zu sehen oder zu sehen, was bringt uns. Also ich versuche ja auch irgendwie in dem ganzen Pandemie und Krieg, wofür kann das gut sein? Und das ist natürlich ein sehr gewagtes Wort, weil Krieg kann nie zu etwas gut sein, aber vielleicht lehrt uns es zumindest noch einmal nie wieder. Das ist ja auch das Ernüchternde, dass wir wirklich unser größtes Versprechen, auch der Neutralität, das nie wieder gebrochen haben. Jetzt natürlich nicht ultimativ selbstverschuldet, aber lange zugeschaut habend bei etwas, wo man eigentlich nicht zuschauen hätte dürfen, aber wo wir halt gesagt haben, es geht uns nichts an, das müssen die füreinander klären. Ne? Und wir haben dem Putin dabei zugeschaut, wie er, also himmelschreiend, erstens einmal diese Kriegsverbrechen hat er schon in vorherigen Kriegen zu Genüge gemacht, sie waren noch nicht so close to home. Andererseits hat der Typ einfach sich in Wahlen eingemischt, Menschen in EU-Ländern auf der Straße umbringen lassen, mit Uran verstrahlt. Also ich meine, so wirklich, wie was hätten wir noch gebraucht als Warnzeichen dafür? Aber wir haben uns halt nicht eingemischt, weil es geht uns eh nichts an und nur kann er werden, ne? Und es ist halt hoffentlich zumindest das Learning da. Und ist es ja auch, weil jetzt sind wir in der Woke-Leftish-Bubble, die wir alle immer groß Pazifistinnen waren, ohne zu wissen, was das eigentlich heißt. Glaube ich, haben da sehr schnell unsere Haltung dazu verändert, zum Großteil zumindest. Dann gibt es wieder in Deutschland Briefe von irgendwelchen gesprengten Pseudo-Intellektuellen, die meiner Meinung nach nicht so auf dem richtigen Pfad sind. Aber das zeigt ja, es ist schon so, dass wir lernfähig sind oder eben, dass man auf die Schnauze fallen muss. Again, man muss es halt irgendwie am eigenen Leib spüren und dann verändern sich schon Wahrnehmungen.
Ich finde immer bemerkenswert, dass wenn so eine Krise entsteht oder wenn ein Krieg entsteht, so in der Ukraine, wie schnell es dann doch eine Gemeinschaft gibt, die sagt, so, das helfen wir und tun und springen auf und Ding. Also das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Und ich glaube, das haben jetzt nicht alle Staaten gemein. Da habe ich mit dem Blick auf ein größeres, also Österreich, nämlich Europa, da habe ich gedacht, okay, es gibt doch noch für Länder wie Polen und Slowakei ein bisschen mehr Hoffnung, als ich dachte, dass die so abgeschottet in ihrem Exit sind und sagen, so, hier Grenze, viel Spaß, reicht schon wieder, danke. Und das, ich finde, das macht dann wieder Hoffnung, oder? Irgendwie, dass wir doch wirklich irgendwie ein bisschen gelernt haben, alle.
Ja, wobei bei Polen und Slowakei ist es halt auch der Grund, weil sie so nah sind, dass sie einfach Angst um sich selber haben und dadurch Veränderung stattfindet, aber fair enough, ja.
Also wie die arabischen Flüchtlinge an der Grenze zu Weißrussland gestanden sind, in Polen ein paar Monate vorher haben sie kein Problem gehabt, da Tränengas zu schießen, ja.
Die arabischen Flüchtlinge kommen aus einem Krisengebiet, das so weit weg ist, dass die Bomben nicht zufällig in Polen landen. In der Ukraine ist das schon eine berechtigte, oder weiß ich nicht, ich versuche mich komplett fernzuhalten von irgendwelchen fachlichen Einschätzungen von Kriegsstrategie oder so, weil dafür habe ich wirklich überhaupt keine Kompetenz. Aber ja, da ist halt schon die Angst auch, also auch, dass Finnland und Schweden der NATO beitreten, ist nicht das nur aus Altruismus, sondern weil sie sich halt fürchten und weil augenscheinlich ist, der Putin ist in der Ukraine einmarschiert und nicht in Lettland und Litauen, was ja genauso sozusagen seiner Theorie des altes russisches, also russische Grenzen wiederherstellen wäre, weil die sind in der NATO und das ist unangenehmer als in der Ukraine. Also jetzt hat das schon sehr viel Eigennutzen, ne? Oder ist Angst die Mutter des Gedankens. Nichtsdestotrotz hat es natürlich auch einen solidarischen Nebeneffekt und einen entschiedenen. Und erstaunlich, dass in einer Gesellschaft solche Überzeugungen über einen so kurzen Zeitraum wandelbar sind. Und das gibt natürlich Hoffnung. Eben, wir müssen immer ein bisschen selbstbedroht sein, um zu sehen, dass es auch anderen hilft, wenn man sein Verhalten ändert.
Ich frage mich halt, wenn jetzt irgendwie die nächste Pandemie vielleicht vor der Tür steht oder der nächste Krieg oder sowas, ob wir mit den gleichen Diskussionen wieder von vorne anfangen, die wir schon jetzt hatten.
Ja, I wish nicht, aber Who knows? Ich weiß es nicht. Und ich hoffe, es gibt auch keinen nächsten Krieg.
Das hoffen wir alle. Aber es ist, ich glaube, das Problem ist, dass dieser Angriff auf die Ukraine, dass das so unverständlich ist, dass man sich nicht traut zu überlegen, was der nächste Schritt ist, der genauso unverständlich ist.
Genau, und eben, ich fühle mich nicht qualifiziert, irgendwelche Einschätzungen dazu zu haben. Ich habe mich meinen Lebtag nicht mit Krieg auseinandergesetzt, ich sag's ehrlich, also ja, in Überschriften. Aber ich habe dann angefangen, witzigerweise hat es mich dann am Anfang auch sehr am Leben gehalten, mich so ein bisschen über Militärstrategie, also was heißt das eigentlich, was heißen diese ganzen Waffen, was ist eigentlich ein Krieg, also was, wo fahren die, wie kommt das, ne? Weil, keine Ahnung, also wirklich, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, es war halt eine Überschrift Krieg, aber so genau im Detail habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt, deswegen haben schon die Experten keine Ahnung, wie das weitergehen wird.
Ich habe letztens einen, weiß gar nicht, so einen Podcast war da, wo ich es gelesen habe, bin ich jetzt nicht mehr sicher, das schon ein bisschen problematisch ist in Österreich und zum Teil in Deutschland, dass, also für uns ist die Neutralität, wir sind neutral, es ist so für uns die Geschichte und wir halten uns raus und tut uns leid, wir können leider nicht und wollen, wir würden eh gerne, aber wir dürfen halt nicht. Ja? Also ich meine, wollen wir auch nicht wirklich, aber wir sagen halt mal, wir würden schauen, aber
das ist einfach nicht praktisch. Ja, nein, also, leider. Nach Paragraph.
Aber dass das ja eigentlich die einzige Identität ist, die uns verbindet miteinander. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg dieses patriotisch sein, was die FPÖ halt anspricht, oder auch stolz auf Österreich zu sein, sich nie auf eine gesunde Weise ausbilden durfte. Und das hat ja, die Neutralität war das einzige, auf das man sich irgendwie festhalten konnte. Das war halt das, was okay war. Und dass das natürlich jetzt auch problematisch ist, weil all diese Themen, die wir schon besprochen haben, die greifen halt diese Identität an. Und dann kommen die Spalten, die eh immer da waren, wahrscheinlich, in verschiedenen Varianten.
Ja, eben. Aber ich meine, aber noch einmal, weil ich vorher gesagt habe, es ist ein Feigenblatt fürs erste Opfer. Es ist halt so, wir haben die Neutralität, also if anything haben wir die, weil wir offensichtlich nicht zurechnungsfähig waren. Und man gesagt hat, na besser die Österreicher. Kommen ins Leo. Kann nichts passieren. Aber die Rechnung geht halt insofern, also ja, vielleicht ist das so, aber die Rechnung geht insofern nicht auf, weil wenn sie ist, dann muss man halt mithelfen, ne? Also wenn jedes Land, das hat jedes Land doch die irgendwie ein Anrecht darauf zu sagen, wir sind neutral. Aber wenn das jeder macht, dann weiß ich nicht, wie das am Ende dann ausschaut. Ja. Wenn das jeder macht und dann Eurofighter hat, die in der Nacht nicht fliegen können, weil wir uns die Scheinwerfer nicht leisten haben können, dann haben wir ein Problem, wenn
ja. Na, in der schönen Heilwelt,
jemand einmarschiert, ne?
In der schönen heilen Welt, wenn alle neutral werden, dann braucht man keine Waffen.
Ja, aber dann müsste halt Russland auch neutral sein.
Ja. Die sind es ja auch. Ich weiß, ich verstehe das alle nicht. Ja? Die beschützen ja nur unsere Werte. Und die Diskussion habe ich wirklich geführt. Und ich habe gesagt, also es hört jetzt bei mir auf, die Diskussion, weil ich kann über vieles reden und ich höre mir auch andere Sachen an, aber da ist es einfach klar, dass einer woanders einmarschiert ist und über die Grenze gestiegen ist und einfach Leute massakriert hat. Und das ist einfach, da ist bei mir Ende. Ja, da gibt's einfach keine Diskussion mehr.
Ja, ja, aber es ist halt auch, also ich meine auch diese neuen Maklungen eben, die so Briefe schreiben in Deutschland und so, die ja mehr oder weniger nichts anderes sagen als, naja, wieso gibt, also ergibt sich die Ukraine nicht, ne? Dann bringen es niemanden um, die Russen. Wo ich mir denke, ja, das kannst du auch nur du mit in Berlin sagen. Also ganz ehrlich.
Ich weiß nicht, ob du Fest und Flauschig hörst im Podcast.
Nein.
Aber er hat das irgendwie sehr bildlich beschrieben mit dem Brief von Alice Schwarzer nämlich. Mhm. Also in dem seinem Fall hat er es beschrieben. Weil er gesagt hat, es ist irgendwie so ein bisschen wie, die Ukraine hat sich ein bisschen zu hübsch gemacht für Russland.
Und ja, sie hat einen kurzen Rocker lockert.
Ja, und da, ich meine, da kann man sich halt nicht zusammenreißen. Da muss man halt da drüber. Also ich meine, ist halt so, ja. Das ist genau das gleiche Argument in Wahrheit.
Genau. Ich referiere ja hier auf diesen Brief. Es ist einfach eine Wohlstandsverwahrlosung an jeder Ecke. Und das sind halt jetzt einmal zur Abwechslung die Linken oder die The Woke People, die solche Wahnsinnigkeiten von sich lassen, was halt neu ist. Aber ja, es zeugt halt davon, dass wir alle einfach keine Ahnung haben, wie gut es uns geht. Und Maßstäbe von eben den reichsten Ländern der Welt anlegen auf Länder, die leider nicht so viel Glück hatten in der Lotterie.
Ich weiß nicht, wie es euch geht in eurer Facebook-, Instagram-Bubble, aber meine hat sich sehr ausgedünnt. Weil da gibt's schon so Indikatoren, da gibt's so Schlagwörter und so Bilder, wo ich die sehe, weg. Ich diskutiere auch nicht mehr, es ist einfach erledigt.
Ja, ich habe, glaube ich, seit 100 Jahren niemanden irgendwo gelöscht. Aber ich habe auch witzigerweise, Gott sei Dank, niemanden. Ich kenne keine Impfgegner, ich kenne keine... Die Brenda schaut mich gerade an und schüttelt den Kopf. Ja, mir fällt jetzt eine Person ein, aber will ich jetzt nicht zu meinem engsten Kreis zählen. Und Facebook mache ich sowieso eigentlich nicht mehr auf.
Es hat gerade an meiner Tür geläutet. Bitte Pause.
Bei all den lustigen Sachen, die wir jetzt so besprechen, passende dritte mit Milch und Zuckerfrage. Was bringt dich zum Lachen?
Die habe ich letztes Mal schon gleich beantwortet. Aber es ist wirklich so sehr oft ich selber. Manchmal muss ich wirklich lachen darüber, weil ich ja wahnsinnig neunmal kluge Ansichten übers Leben habe oder wie man sein Leben führt. Und dann muss ich wirklich sehr laut über mich selber lachen, wenn ich einfach Blödsinn mache.
Aber man kann mit dir auch so gut lachen. Weil man kann mit dir auch in ernsten Situationen das Leben doch ein bisschen mit einem heiteren Blick betrachten.
Lachen ist die beste Medizin.
Ist es deine Weisheit?
Ja, total. Nein, aber es ist schon, es ist, ist ja erwiesen, dass das auch physiologische Benefits hat. Man kann ja auch künstlich lachen und dann geht es einem trotzdem besser, weil die Hormonausschüttung trotzdem stattfindet.
Lockdown-Knowledge?
Habe ich schon vorher gewusst.
Okay.
Im Lockdown sind wir dann alle Tag gesessen, allein im Wohnzimmer und haben von uns hingegrinst.
Lach-Yoga gemacht.
Ein bisschen was ausschüttet von den Glückshormonen.
Ich habe letztens mal darüber nachgedacht, das ist eigentlich total, dass man das so schnell vergisst, wie das war, so im ersten Lockdown vor allem. Und dass ich es mir heute gar nicht mehr vorstellen könnte. Also, obwohl es nicht lang her ist, aber trotzdem ist die Vorstellung, dass man wieder vielleicht wegen Affenpocken zwei Wochen zu Hause herumsitzt, alleine, und einmal die Woche einkaufen geht und irgendwie und so. Und ja, irgendwie ist es weit weg.
Ja, für mich war der erste Lockdown eh leibend. Also ich fand das irgendwie, ich habe mir da schon lange gewünscht, bitte kann die Welt jetzt einmal kurz stehen bleiben,
Pause
machen. Und dann war ich so, na, so habe ich es eigentlich nicht gemeint. Aber ich habe das eigentlich sehr genossen, so den ersten Lockdown, weil ich halt dachte, ja, das wird eine Sache von ein paar Wochen. Ich finde, die darauffolgenden waren viel schlimmer, weil man kannte es schon und man war sich auch irgendwie bewusster oder es war auch so, dass die vermeidbarer als der erste gewesen wären. Und das ist ja dann die Frustration. Aber ja, natürlich feels like a lifetime ago. Aber wir können uns schon auf Herbst freuen.
Ich wollte fragen, wollen wir eine Wette abschließen, ob wir und wann, wenn ja, wann wir noch einen Lockdown erleben heuer?
Ja, ich meine, also
ich sicher ist nicht. Ja, uns ist das schon alles wurscht.
Mal schauen.
Ja, weiß ich nicht, im November oder so.
Gastro-Veranstaltungen.
Ja, das ist halt auch, es ist ja auch nicht vorhersehbar, auch für Leute, die was davon verstehen, es ist insofern nicht vorhersehbar, weil du ja nicht weißt, wie das Virus mutiert. Es entsteht ja jetzt so ein bisschen der Irrglaube, dass weil Omikron zwar ansteckender, aber weniger schwer ist sozusagen für den Körper, dass das jetzt immer so weitergeht, was natürlich der evolutionären Theorie entspricht, dass ein Virus ja kein Interesse hat, seinen Wirten zu töten, weil dann kann das nicht weitergeben. Aber man weiß es ja eigentlich nicht, wie es mutiert. Und wenn es jetzt im Herbst zur Killer-Variante wird, dann...
Ich kann jetzt mit meinem gesammelten Podcast Thilo Mischke-Wissen auftrinken, dass ich wirklich, wirklich interessant gefunden habe. Ich erzähle das total vielen Leuten, weil ich es so wichtig finde und so interessant finde. Dass nämlich alle, wo wir heute sagen, Kinderkrankheiten, alles vergangene Pandemien sind. Weil irgendwann praktisch nur mit die noch keinen eigenen Schutz haben, das kriegen können. Und das sind dann Kinder. Deswegen wird Corona wahrscheinlich irgendwann eine Kinderkrankheit werden.
So wie Chickenpox.
Windpocken.
Ja, weil mir ist nur gerade Chickenpox eingefallen, weil ich war letztens beim Arzt in Amerika und der hat mich gefragt, warum ich nicht gegen Chickenpox geimpft worden bin, weil ich es gehabt habe. Und dann war er sehr erstaunt, dass das noch jemand gehabt hat.
Ich hatte das auch. Ja, bei uns heißt das übrigens nicht Windpocken, ihr Deutschen, sondern Feuchtblattern.
Feuchtblattern, genau.
Ja,
aber dann habe ich mir halt erklärt, das ist halt so eine normale Kinderkrankheit, die hast halt im Kindergarten, da steckst dich an und freuen sich alle anderen Eltern, weil es vorbei ist damit. Ja.
Aber wir haben die Kassane mit meinem Herrn darüber gesprochen, ja, dass eben dieses Affenpocken-Thema jetzt irgendwie ein bisschen kommt und die erste Reaktion ist, dass man auch überhört, nein, ist eh nicht so schlimm. Und wir dann der Meinung waren,
Binde. Haben wir auch gesagt.
Haben alles gehört.
Ja, aber ich glaube ja wirklich, dass die Übertragbarkeit... Also der Weg der Übertragung ein anderer ist.
Ich finde, wenn man diesen Satz anfängt mit so, ja, aber Affenpocken sind sicher nicht so schlimm, man kriegt auf einmal so ein Flashback von den letzten Jahren. Ja, ich so, ui, okay.
Aber das stimmt natürlich, das ist schon auch eine Aufmerksamkeitsökonomie. Ich glaube, vor 5 Jahren wären die Affenpocken irgendwo eine Meldung hinten in der Zeitung gewesen.
Ja.
Und jetzt haben wir halt einfach
jetzt Angst. Ist ein neuer Killer-Virus.
Ich meine, das Positive an Affenpocken an der ganzen Geschichte ist, dass wenn man es hat, sieht man es.
Ja.
Vielleicht auch glauben andere. Die Leute dann auch eher dran.
Wenn man es sieht.
Ja. Ja, natürlich ist das ein Faktor, wenn man die Beulenpest zu sagen hat. Ja, I don't know, kann eh kommen, aber hilft jetzt auch nichts.
Ja.
Cross the bridge when we get there. Aber eben der Hinweis ist ja, dass es, oder es gibt ja Hinweise darauf, dass es nur sexuell übertragbar ist und dann ist ja schon die. so wild sind wir nicht in Österreich, dass es so schnell um sich greift.
Also ich habe gegoogelt, wie das ist mit Pockenimpfung. Ich habe gefunden, vielleicht wird es 4. Impfung mit Pockenimpfung gemeinsam.
Ja, bitte, ich bin eh schon heiß auf die 4. Impfung. Ich langsam, also ich bin jetzt mehr als 6 Monate, glaube ich, 3-mal geimpft.
Ja. Ich die letzten Jahre habe ich so viel geimpft wie in den Jahren, in den 10 Jahren davor.
Ja.
Irgendwie gemeinsam. Letzten Mal habe ich Tetanus geimpft bekommen. Auch interessant.
Ja, mit der 4. Impfung, da bin ich ja total unsicher, wie das am besten, am schlausten ist. Weil ich würde auch sofort jetzt gehen, wenn wir sagen, wir machen jetzt einen Ausflug, bin ich dabei, mir wurscht. Ja. Ja. Nur ich hätte es ja gern so, dass es sinnvoll für den Herbst ist.
Ja, es wird, aber wir werden wahrscheinlich zu spät drauf kommen. Es wäre ja irgendwie sinnvoll, den Sommer zu nutzen.
Vielleicht ist es Sommerurlaub.
Aber bestellt haben wir schon viel. Ich glaube 30 Millionen oder so. Also
Wir alle 8 Millionen, die sich alle so gerne impfen lassen wollen.
Ja, ja, und es sind noch 6 Millionen Impfstoffe auf Lager und sie wissen schon gar nicht mehr, wo sie die lagern sollen. Und die Haltbarkeit von den Lagernden hat man auch schon verlängert.
Aber wenn wir jetzt schon so schön über die Zukunft sprechen, stelle ich dir die letzte mit Mich und Zucker Frage. Auch eine neue, glaube ich.
Ja,
ich glaube schon. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Das ist eine urprivate Frage.
Du musst es aber nicht privat beantworten.
Ja.
Du kannst sagen, es gibt keine Pandemien mehr zum Beispiel.
Ja, das stimmt nicht.
Ja, du kannst aber nicht.
Das ist unrealistisch. Naja, dass wir uns alle einfach ein bisschen mehr bewusst dessen sind, dass Kooperation besser ist als Konkurrenz und dass wir unseren individuellen Auftrag in der Welt alle ein bisschen mehr wahrnehmen, weil wir gesehen haben, dass diese unendliche Glückseligkeit und Problemlosigkeit, in der wir leben, einfach nicht selbstverständlich ist. Und dass ja nicht nur sozusagen der Gemeinschaft zuträglich ist, sondern seinem eigenen Seelenheil auch ein bisschen zuträglich ist. So, das ist eine sehr breite, gerade Antwort.
Wie viele Lockdowns haben wir erlebt?
5 Jahre, der 3. Affenpocken mit Lockdown.
Ja.
Mach mir nicht so blöde Scherze, bitte.
Ich weiß ja nicht einmal, wie viel wir jetzt schon hinter uns haben. 5, 6, weiß ich nicht.
Irgendwann hat man aufgehört zu zählen.
Ja.
Vor allem, ich finde, es zählt alle Lockdowns gleich.
Sind wir jetzt gerade in einem Lockdown?
Nein. Hallo, die haben die Maskenpflicht abgeschafft heute.
Ah ja.
Wir haben gar nichts mehr. Es ist abgeschafft. Wir haben zwar Zahlen, die vor einem Jahr uns noch komplett aus der Bahn geworfen hätten, aber es ist super.
Was war das für Zahlen im ersten Lockdown? Weiß nicht. 40 Inzidenz
so oder irgendwas.
Cute. Jetzt so 500 ist eh gut eigentlich.
Ja. Es war noch vor einem Jahr haben sie darüber diskutiert, ob man sozusagen das Cap bei Inzidenz von 50 macht und einige Wissenschaftlerinnen haben gesagt, na, das ist aber sehr kühn, wir brauchen 7.
Ach, 7, 500, das ist nur Mathematik, ist ja eigentlich alles wurscht.
Ja, ja, ist eh wurscht.
Und da kommen wir dazu, Trump hat am Ende recht. Wenn man nicht testet, hat man keine Inzidenz.
Ja.
Oder?
Ja.
Vertreterin der amerikanischen Seite hier.
Ja, deswegen. Corona gibt es bei uns nicht. Tests aber auch nicht.
Ist das etwas, was du mitnehmen wirst, so in großen Mengen?
Tests?
Mhm.
Wir haben eh noch recht viele, weil es ist... Ja. Na, ich glaube, mitnehmen werden wir keine mehr. Wir haben zu Weihnachten von sehr vielen Seiten sehr viele Tests bekommen. Man muss halt auch dazu sagen, wo wir wohnen, ist recht warm. Deswegen glaube ich schon, dass es sich nicht so arg ausbreitet. Jedes Mal, wenn ich mir denke, ui, das könnte ich aber krank sein. Oder es ist PMS, wer weiß. Aber man kann es zumindest mal testen.
Ja, ja, Affenbockentest kannst du mitnehmen.
Ja.
Gibt es schon?
Nein. Aber so ist es nicht, habe ich letztens gelernt, es geht relativ schnell, solche Tests zu entwickeln. Also okay. Wirklich so innerhalb eines Monats.
Ich habe nur gelesen, es gibt auch PCR-Tests dafür. Obwohl, hey, ich war letztens mal wieder Nasenbohrtest machen. Und auch das habe ich vergessen, wie zart das ist. Die hat nämlich, währenddessen sie mich getestet hat, sie telefoniert und haben gedacht, das haben wir jetzt aber nicht, das haben wir schon zärtlich erlebt, die Geschichte hier.
Ja, ich bin es mittlerweile sehr gewohnt. Mhm. Am Anfang schlimmer, als es dann ist.
Ja, also auch das. Also ich muss sagen, zum Abschluss unserer heutigen Folge, ich werde weiter Maske tragen, wenn ich befinde, es ist notwendig. Mhm. Ich habe mich auch immer über Menschen ärgern, die es nicht schaffen, über die Nase zu kriegen. Und ich verstehe auch nicht, bei einer FFP2-Maske ist es doch unangenehm unter der Nase. Verstehe die Logik nicht. Nervt mich.
Ich verstehe es auch nicht. Es ist halt auch eine österreichische Lösung. Ich werde... Wird die Masken auf, ne?
Irgendwie. Ich habe irgendwann mal in irgendeinem dieser vielen Lockdowns bin ich mit dem Auto an einer Straßenbahn vorbeigefahren. Da hat jemand eine Maske aufgehabt, wo der Mund frei war. Das war eine Leistung.
Ja, das ist dieser stille Protest von Österreich. Damit sind wir am Ende angelangt für heute. Schauen wir mal, wann es das nächste Update gibt. Hast du noch eine finale Botschaft an die Welt, die du hinaustragen möchtest?
Brav bleiben. Nein, mein Lieblingsmantra im Yoga, ich glaube, vielleicht habe ich das letztes Mal auch schon gesagt, aber das passt auch, das passt einfach sehr gut dazu, ist Loka Samasta Sukhino Bhavantu und es bedeutet May all beings everywhere be happy and free and may all my thoughts, words and actions contribute to that happiness and freedom for all. Das ist eigentlich eine ganz praktische Leitlinie, um die Welt nicht schlechter zu machen.
Die Hörerinnen und Hörer haben das große Glück, dir jetzt ins Gesicht zu schauen, wie glücklich du drin bist, weil uns anlächelt, man denkt sich, die Welt kann doch gut werden.
Too much pressure for me, aber Namaste.
Damit danken wir dir mal wieder für das schöne Gespräch und für das viele Nachdenken, was wir jetzt tun werden. Und vielleicht das ein bisschen mehr überlegen, was wir tun, wie das auf andere sich auswirkt.
Und für den Kaffee.
Und für den Kaffee und das gute Essen. Mhm. Es ist halt
Essen. Ihr habt es schwach gegessen.
Ja, das ist bei Podcasts ein bisschen schwierig. Das finden Hörerinnen und Hörer nicht so super.
Das ist eine ganz eigene Sparte.
Ja, da wollen wir wahrscheinlich mehr Geld verdienen.
ASMR.
Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Fanny. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. On air und off air. Und wer die vielen anderen Folgen mit der Fanny hören möchte, auch die, was ich dir noch sagen wollte, mit mehreren Menschen, 3 Folgen mit dir selber, und unsere 1 Jahr Geburtstagsfeier, findet die auf unserem Blog www.mitmichundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.